Vielleicht zunächst mal die Problemstellung. Auf der einen Seite erleben wir, dass bei aller Notwendigkeit eines Wandels es so ist, dass dieser Wandel nicht mehr automatisch gesellschaftlich sich vollzieht. Wir erleben auch, dass wir nicht mehr sicher sind und wie automatisch Werte haben, die diesen Wandel irgendwie begleiten oder tragen. Das kulturelle Wertegefüge, die christliche Überlieferung, was auch immer wir haben, die sind kein automatischer Garant mehr dafür, dass sich hier Entwicklungen vollziehen. Und das erleben wir alle als Einzelne mit einer gewissen vielleicht Schmerzlichkeit, vielleicht auch nicht, jedenfalls als ein Zurückgeworfensein auf uns selbst. Und daraus scheint zunächst mal zu folgen, ja, dann müssen wir eben diesen Sinn bilden. Wenn ich aber für mich zunächst mal einen Sinn bilde und irgendwie so handle, dann ist ja noch lange nicht gesagt, dass Sie das auch sinnvoll finden. Das heißt, da, wo ich was aus mir heraus erstmal mache, ist es zwar für mich schön, gut und nett, aber zunächst mal nichts weiter als bloß eine subjektive Form. Also einen verbindlichen, gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Wandel, den bekommen wir auf diese Weise überhaupt gar nicht hin. Und jetzt sitzen wir wie in diesem Spagat irgendwie drin. Ja, also von draußen kann ich es nicht mehr nehmen. Wenn ich es von drin nehme, ist es nur subjektiv. Wie kommen wir da eigentlich wieder zu etwas, wo wir eine miteinander geteilte Verbindlichkeit eines Wandels haben? Man steckt da ja eigentlich in was drin, wenn man das zusammen wie anguckt. Das ist hochgradig illusionsanfällig oder sogar illusionär. Und zwar auf beiden Seiten. Also wenn ich heute noch glaube, die Tradition würde mich tragen, dann ist das eine Illusion. Ja, die funktioniert vielleicht irgendwie noch in ein paar kleinen geschützten Bereichen. Aber sie funktioniert nicht mehr sehr weit. Also man kann sich einmal fragen, wie weit traditionelle Werte des Christentums zum Beispiel in der gegenwärtigen Politik noch einen tragenden Grund haben. Auf der anderen Seite ist natürlich das, was ich mir selber vorstelle als Sinnhaftigkeit, eben weil es auch zunächst mal subjektiv ist, ebenfalls hochgradig gefährdet. Also natürlich bin ich immer der Überzeugung, dass ich weiß, was die Welt im Innersten zusammenhält und dass ich genau weiß, wie die Welt gerettet wird, ja? Und nur alle anderen, die verstehen das irgendwie gerade nicht. So, aber wenn man das mal mit der nötigen Portion Humor und Karikatur nimmt, dann merkt man sehr genau, okay, also Selbstüberschätzung der eigenen Position und der eigenen Anschauung ist ein weit verbreitetes Ding und man findet es am schnellsten bei sich selber. Und so ist das wirklich ein Gefüge, sagen wir mal, was hochgradig problematisch ist, auf beiden Seiten, von draußen wie von drinnen und in beiden Seiten eben auch noch unter so einer Illusionsanfälligkeit leidet. Ja, das ist jetzt eben genau die Frage, die da entsteht. Und jetzt müssen wir das wie nochmal eine kleine Spur genauer angucken. Wenn man sagt, der Sinn kann nicht von außen kommen, dann heißt das, ich kann den nicht einfach wie von außen als Gegebenen übernehmen. Also das berühmte Traditionsargument, ja, das machen wir so, weil es schon immer so war. Das funktioniert irgendwie so nicht. Aber auch von innen geht das nicht. Also ich mache das so, weil ich das so will. Das funktioniert nicht. Das führt relativ rasch auch zum Chaos. Jetzt könnte man sich aber in diesem Beispiel ja auch den Fall denken, ich mache das gar nicht so, weil das schon immer so war, sondern ich gucke mir an, wie das schon immer war. Und jetzt begreife ich, dass das sinnvoll ist, das so zu machen. Das heißt, ich würde das, was von draußen kommt, nicht als verbindlich nehmen, aber als ein Angebot, das ich von mir aus prüfen kann. Und wenn ich daran eine positive Urteilsbildung vollziehe und sage, jawohl, so kann das gehen, dann kann ich das auch in gewisser Weise mindestens übernehmen. Also man muss ja nicht alles aufs Neue erfinden, nicht wahr? Man kann mit Autos und Fahrrädern schon aus der Vergangenheit erstmal fertig werden. Die kann man gleichwohl weiterentwickeln, das ist gar keine Frage. Aber an dem berühmten Satz, man muss das Rad nicht neu erfinden, ist ja schon was dran. Ich muss aber verstehen, wie ein Rad funktioniert. Wenn ich einfach nur ein Rad übernehme, dann wird es keine Innovation nehmen. Wenn ich aber das Rad übernehme und es verstehe, dann kann ich an der Stelle etwas damit machen. Also es gibt wie eine Möglichkeit, die ich jetzt anfangen kann auszutesten. Also kommt von außen mir etwas entgegen, das ich von innen her so wahrnehmen kann und so in einen Erkenntnisprozess gehen kann, dass aus der Begegnung mit Welt, also wirklich in der Begegnung von Ich und Welt, der Sinn oder Sinn entsteht. Ja, das stimmt. Dieses Traditionsargument reicht wahrscheinlich noch gar nicht, um da irgendwie mit klarzukommen. Ich bringe mal noch ein schlimmeres Traditions- oder historisches Argument. Und jetzt ist es wirklich mal ein historisches. Ich beziehe mich jetzt einmal auf die Bibel. Der erste große Changemaker, den wir so vom Christentum her kennen, eine ziemlich beeindruckende Gestalt, das ist Johannes der Täufer. Der hat eben als Grundmotiv gepredigt im griechischen Metanoete, auf Deutsch, ändert euren Sinn, wandelt euch. Also der ist sozusagen der Urheilige, der Changemaker. Ich weiß nicht, ob der hier irgendwie im Designlabor irgendwie an der Wand hängt, aber man könnte das durchaus mal erwägen. Also verwandelt euch selbst, das ist die Botschaft, die Johannes der Täufer nach den biblischen Berichten irgendwie anbietet. Und wie geschieht das dann? Das geschieht jetzt lustigerweise nicht, dass man irgendwas in sich tut, sondern dann zeigt dieser Johannes der Täufer auf den Herrn und sagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Also Selbstwandel hat etwas zu tun mit einem, auf den ich hinschaue und den ich als jemanden bemerke. Und jetzt geht es mir gar nicht darum, das in den religiösen Kontext zu nehmen, sondern wirklich nur in die Art dieser Vollzugsform. Also das, was da angeboten wird als Sinneswandel mit Sinngenerierung, um es mal modern zu sagen, das funktioniert so, dass man sagt, also du hast einen Job und jetzt ändere du dich. Und wie machst du das? Indem du lernst, ein Gegenüber, einen anderen Menschen so anzuschauen, dass du eine Erfahrung machst von dessen Individualität und Weltgestaltungsaufgabe. Also wenn ich an dem anderen erlebe, was er wie mitbringt, was sonst kein anderer mitbringt für diese Welt, dann mache ich eine Sinnerfahrung. Und dann verstehe ich auch, wie wir beide gleichsam miteinander ins Gespräch kommen können. Also Sinneswandel heißt wirklich Sinnesänderung, also als Wahrnehmungssinnsänderung. Fähig werden zu erleben, wie da von einer anderen Individualität mir Sinn entgegenkommt, die dieser andere mir anbietet. Und wenn ich dieses Sinnangebot wie annehme, dann entsteht in der Begegnung zwischen uns tatsächlich Sinn. Sinnangebot wird positiv bejahend entgegengenommen. Und genauso mache ich es auch. Ich mache auch ein Sinnangebot. Ich setze aber nicht einfach, das ist sinnvoll, sondern ich mache ein Angebot und dann gucke ich, kommt mir auch da etwas entgegen. Und so sind wir wirklich bei diesen Sinnfragen an einer Stelle, wo man sagt, ja, ich mache das nicht für mich, es kommt aber auch nicht aus der Welt, sondern es entsteht aus der Begegnung heraus. Ja, wo Zweie oder Dreie sich begegnen, da entsteht in ihrer Mitte Sinn. Das ist also wie eine Art aktive Betätigung von Sinneswahrnehmung, die verlangt dann auch wieder eine qualitative Übung meines Wahrnehmens bis in die äußeren Sinne hinein. Also diese Situation, diesen Menschen erleben zu können, aber auch eine Wahrnehmung von Atmosphären. Was ist hier im Raum? Was ist möglich? Was ist aussprechbar? Worauf muss ich jetzt achten an Verstimmungen? Wie kann ich die vielleicht auflösen oder jetzt vielleicht auch mal gerade nichts sagen? Ja? Im Auffassen von Begriffen und Ideen, was kann ich denn einem anderen sagen? In welcher Sprache? Spreche ich hier technisch oder katholisch oder humanistisch oder ich weiß nicht. Es gibt ja viele Sprachen, in denen man sich äußern kann. Und auch da muss ich die richtige Sprache finden, die der andere dann versteht. Also so wäre der Vollzug, durch den sich Sinn mir zuspricht oder zwischen uns entsteht. Ja, das wäre eigentlich genau die Form des Sinneswandels. Ja, ich Changemaking, das ist kein Prozess aktiven Handelns so im gewöhnlichen Sinne, sondern es ist eigentlich eine Schulung aktiver Passivität. Ein empfindlich werden für die Wahrnehmung eines mir entgegenkommenden Sinns. Immer wo ich ein anderes Wesen erlebe, einen anderen Menschen, da kann ich jetzt eine Sinnerfahrung machen. Und diese Erfahrung eines Du, menschliches Du, von mir aus auch natürliches oder geistig-göttliches Du, die Erfahrung eines Dus, wo sie wirklich gemacht wird, die ist immer sinnverhelfend. Und das ist ja etwas, was jetzt auch ganz praktische Folgen hat. Also wo immer ich in eine soziale Distanzierung gehe, und sei sie noch so notwendig, vielleicht aufgrund bestimmter Ereignisse, die uns umgeben. Aber wo immer ich sozial distanziere, beschränke ich Sinnerfahrung. Und das ist auf der Ebene, weil wir Menschen wirklich Wesen sind, die eine Sinnerfüllung brauchen, das ist ein ganz gefährliches Spiel. Wie gesagt, es mag noch so berechtigt sein an der Stelle, ich muss das aber sehen. Und es ist sicher kein Zufall, dass, wenn man jetzt die Statistiken durchguckt, wie es mit psychologischen und psychiatrischen Fällen in der Corona-Krise steht, dass diese Fallzahlen nach oben gehen wie noch was. Ja? Und nicht nur im Bereich von Schülern und Kindern, da ist es irgendwie sowieso klar, aber auch bei anderen. Und das macht, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass diese Sinneserfahrung, Sinnerfahrung an diese Du-Begegnung doch sehr stark gebunden ist. Und vielleicht ist es wirklich nichts so wichtig, als das zu verstehen einmal, dass wir machen uns das so sehr nicht klar, das Denken, das Fühlen, aber sogar auch Handeln, dass das eigentlich Wahrnehmungsorgane sind. Also bei Denken denkt man eigentlich gar nicht an ein Wahrnehmungsorgan. Ja, aber das ganze Mittelalter hat gedacht, das Denken ist ein Wahrnehmungsorgan für Begriffe und Ideen. Fühlen können wir genauso denken. Nicht mein Gefühl, wie fühle ich mich, sondern wie kann ich etwas erfühlen draußen, dann wird es sofort auch ein Wahrnehmungsorgan. Handeln noch schwieriger, ja? Also ich tue etwas und dann steht das da. Und wie kann ich das so tun, dass das, was ich handle, immer gewärtig ist des anderen und der Situation, dass ich wie jeden Moment empfindlich bin, es noch anders zu machen oder doch zurückzustecken oder gerade noch mehr hineinzugehen, was auch immer es braucht. Also diese Frage, Denken, Fühlen, Handeln als Wahrnehmungsorgane zu verstehen, das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, um so durch Sinne zu einer Sinnesübung und Sinneserfahrung zu kommen. Ja, ich glaube schon und mein Glaube hat immerhin die Gewährsleute einer langen philosophischen Tradition für sich. Und ich will vielleicht zum Abschluss diese Frage dann mit dem römischen Philosophen und Politiker Cicero beantworten. Der ein oder die andere kennt ihn ja vielleicht noch aus mehr oder minder leidvollen Erfahrungen des Lateinunterrichts. Oder aber, und das ist eine kleine Lektüre-Empfehlung am Rande, wenn man Cicero mal wirklich kennenlernen will, aus den wirklich meisterhaft wunderschön übersetzten Briefen, die Wieland gemacht hat. Es gibt eine Briefübersetzung von Wieland, von den Cicero-Briefen, die ich so wirklich für ausgezeichnet befinde, sowohl was das Übersetzen angeht, wie auch was diese Persönlichkeitsstruktur, dieses empfindliche Nachzeichnen einer Person angeht. Also Cicero, dieser Cicero hat einen Begriff mitgeprägt in der Antike des Kosmopolitismus. Übrigens auch etwas, was Wieland nicht nur von Cicero, aber auch relativ stark übernimmt. Und zu dieser Frage Kosmopolitismus gehörte natürlich auch ein Verhältnis der Natur. Denn Natur denkt man in der Antike interessanterweise noch nicht beschränkt auf die Erde. Der Naturbegriff der Antike ist etwas, was nicht nur, wie wir heute sagen würden, global gedacht ist, sondern was kosmisch gedacht ist. Natur ist etwas, was bis in den Kosmos hinein reicht. So, und von da aus denkt so jemand wie Cicero, und das ist aber typisch für die ganze Antike, noch einen ganz anderen Begriff von Natur. Und ich gebe Ihnen jetzt mal ein Zitat, sogar ein etwas längeres Cicero-Zitat, und dann schauen wir da nochmal drauf und kriegen vielleicht von daher eine Antwort auf die Frage, mindestens aus ciceronischer Perspektive, wie man mit Natur umgeht. Cicero schreibt einmal an einer Stelle über die Natur Folgendes. Die Natur ist es also, die den Kosmos im Ganzen zusammenhält und schützt. Und dies freilich nicht ohne Sinneswahrnehmung und Denken. Notwendigerweise hat die Natur im Ganzen nämlich, die nicht Einzelgängerin ist und auch nicht einfach, sondern mit allem anderen verbunden und verknüpft, in sich ein regierendes Prinzip. Ähnlich wie im Menschen der Geist, im Tier etwas dem Geist Ähnliches und sogar so auch bei den Pflanzen. Wir sehen aber, dass in den einzelnen Gliedern des Kosmos Wahrnehmung und Denken ist. In dem Teil folglich, in dem das leitende Prinzip des Kosmos ist, muss dieses notwendigerweise auch darin sein, und zwar schärfer und größer. So ist notwendigerweise der Kosmos weise. Und die Natur, die alle Dinge umfasst, ragt durch Vollkommenheit des Denkens hervor. Und dadurch ist der Kosmos göttlich. Und alle Kraft des Kosmos wird durch göttliche Natur zusammengehalten. Also soweit mal ein kleiner Eindruck aus einem Cicero-Text. Und das ist jetzt keine Einzelstelle. Und jetzt erleben wir etwas, wo eigentlich die Natur so beschrieben wird wie ein großes Wesen, wenn ich so sagen darf. Sie ist lebendig, sie hält den ganzen Kosmos zusammen, wie mit Leib und Leben. Und dann ist sie wie ein Lebewesen, wie Tier oder Mensch, begabt mit Sinneswahrnehmung und wie der Mensch oder ein göttliches Wesen auch begabt mit Denken und Vernunft. Das heißt, so jemand wie Cicero, der denkt jetzt Natur nicht nur nicht einfach beschränkt auf die Erde und geweitet in den ganzen Kosmos, sondern er denkt die Natur zugleich als ein komplettes, sozusagen vollständiges Wesen, ja, mit einem Leib, einem Leben, einer Empfindung, Wahrnehmung, Denken. Und das ist jetzt natürlich ein vollständig anderer Naturbegriff als der, den wir heute haben. Und wenn man nur diese Tradition einmal nimmt und jetzt das auch wieder nicht übernimmt, das können wir nicht, aber sich das als Anfrage stellen lässt, was haben wir für einen Naturbegriff? Was hatte diese Antike für einen Naturbegriff? Und kann daraus für uns eine Frage entstehen? Dann können wir unsererseits jetzt mal ein handelnd, fragendes, empfindsames Angebot an die Natur machen. Wie möchtest du denn, dass man dir begegnet? Und ich biete dir jetzt mal an, dass ich dir anders begegne als bloß technisch. Und was passiert dann? So, und da sind wir jetzt kulturell sicherlich am Anfang. aber ja in einem Bereich, wo wir ganz klar merken, wir müssen eigentlich mit der Natur fast wie mit einem Wesen umgehen. Wir können die nicht mehr als Ressource benutzen. Wir werden sie auch nicht einfach durch technische Handelbarkeit irgendwie so erledigen, dass hier alles im Klimabereich gut ist. Sondern wir werden ein ganz anderes Verhältnis zu ihr finden müssen. Und da wäre dann halt wirklich die Frage, können wir auch verstehen und erüben, dass eine Sinnfrage im Umgang mit dem Planeten und dem ganzen Kosmos eine solche ist, wo wir in dieses begegnende Gespräch mit Natur kommen. Das wäre jetzt eine typische Haltung aus der Antike, wo man sagen würde, ja, das ist eigentlich Kosmopolitismus. Und dann merkt man, dass auch der etwas anderes ist als das, was wir vielleicht heute darunter verstehen. Und deswegen möchten wir in einem nächsten Podcast, der dann mit Frau Dr. Böhn stattfinden wird, genau auf diese Frage des Kosmopolitismus unter einem Blickwinkel dann von Wieland, der uns vielleicht etwas näher ist als Cicero, noch einmal den Blick lenken.